ARD Sounds.
Es stehen Wahlen an in Deutschland, in Sachsen-Anhalt, in Berlin, in Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen. Und obwohl die Wahltage noch einige Wochen hin sind, haben manche Menschen bereits gewählt.
Denn wer am Wahltag nicht kann oder will, der kann ja jetzt schon wählen. Persönlich vor Ort oder per Brief. Aber diese Briefwahl wird neuerdings in Zweifel gezogen, weil sie anfällig sei für Betrug. Vor allem von rechten Parteien und von dem hier.
Mail-in ballots are inherently corrupt.
Briefwahl ist von Natur aus anfällig. Deshalb sollte es sie nur geben bei Krankheit, Behinderung, Militäreinsatz oder Reisen.
In seiner Rede an die Nation im Juli hatte Donald Trump es also angekündigt, die Briefwahl stark einzuschränken. Noch vor den nächsten großen Wahlen, die dort anstehen, die Midterms im November.
Briefwahlstimmen in den USA gingen in den letzten Jahren und Jahrzehnten häufiger aufs Konto der Demokraten, muss man dazu sagen. Ist das vielleicht der eigentliche Grund für Trump, die Briefwahl einschränken zu wollen?
Oder ist doch was dran an der Kritik gegen die Briefwahl? Damit befassen wir uns in dieser Folge von 7 Tage wach. Wir sind Christoph Schrag
und Hendrik Schröder. Wir sind Journalisten und Freunde, kennen uns fast 30 Jahre und diskutieren seither immer kontrovers aktuelle Themen miteinander, weil wir sind beide einfach gerne gut informiert.
Nur halt selten einer Meinung. Und das Wählen, das handhaben wir auch unterschiedlich. Ich immer am Wahltag im Kabuff und Hendrik gern vorab per Brief oder auf dem Abend.
Ja, es ist ja auch viel praktischer. Es ist wie Podcast versus Radio. Also beides geil, aber Podcast kannst du dann halt hören, wenn es dir passt. Und Bewertungen abgeben oder Kommentare hinterlassen.
Ah, extrem clevere Überleitung zu dem Teil, wo wir immer sagen, wenn euch der Podcast gefällt, dann könnt ihr euch Zeit nehmen, in eurer App die Empfehlungen abzugeben.
So hab ich es gesagt.
Ja. Eins hast du in deiner Eile aber komplett vergessen.
Ja, das wollte ich, das überlasse ich dir.
ARD Sounds.
Geil. Ich war ja schon wählen, ne? Wie du weißt, diese Woche Abgeordnetenhauswahl in Berlin.
Die ist
meine Stimme schon abgegeben.
Am 20. September, das sind noch rund 4 Wochen. Warum gibst du denen jetzt deine Stimme ab?
Keine Ahnung, es ging halt schon. Und ich hatte irgendwie ein Stündchen Zeit und dann bin ich da hingeradelt zum Wahllokal. Und weil ich weiß schon, dass ich am Tag der Wahl selbst nicht kann. Da bin ich gar nicht da. Ist doch geil, dass ich das dann schon vorher
vorbildlich
machen kann.
Okay, aber Briefwahl ist das dann, oder was?
Ja, es ist Briefwahl, aber vor Ort. Also ich bin in mein zuständiges Amt da gegangen und da zeigst du alles vor und dann bekommst du deine Briefwahlunterlagen, füllst die aber direkt vor Ort in der Kabine aus und schmeißt die ein. Es fühlt sich an wie richtig wählen, nur dass außer mir da fast keiner war. Das fand ich auch schon
sehr
gut.
Ja, ich weiß nicht. Also ich gehe ja gern so zur Wahl, also am Wahltag und klar ist das praktisch, also allgemein Briefwahl, aber irgendwie... Weiß ich nicht, das war ja nicht so gedacht, als man sich das überlegt hat, wie man Wahlen durchführt in diesem Land. Also wenn das alle machen, so wie du, dann gibt es irgendwann gar keinen Stichtag zum Wählen mehr. Dann gibt es nur noch so einen bestimmten Zeitraum, in dem man seine Zettel abgibt. Und, weißt du, also du bist ja auch voll im Trend, immer mehr Leute machen ja Briefwahl vor.
Ja, also ist es doch egal wie. Also Hauptsache es machen möglichst viele mit.
Ich weiß nicht, ich glaube es ist nicht wirklich egal.
Warum nicht?
Na, weil das zum Beispiel den Wahlkampf total verändert und weil die Parteien sich da mehr und mehr auch drauf einstellen müssen, weißt du? Und weil Briefwahlen auch, also muss man schon so sagen, auch wenn das Thema von Rechten total besetzt ist, weil sie leichter manipuliert werden können.
Ja, aber wie du sagst, dieses mit der Manipulation, das ist ein Argument, was vor allem Leute benutzen, die bei Briefwahlen schlecht abschneiden. Also vor allem rechte Parteien und Trump.
Ja, also, genau. Aber es ist trotzdem, also ich will mich da jetzt nicht gemein machen mit diesen Attacken auf die Briefwahl an sich aus rechter Ecke, aber es stimmt, dass eine Briefwahlstimme tendenziell tatsächlich praktisch fehleranfälliger ist als eine Urnenstimme. Und außerdem kannst du viel leichter von anderen gedrängt werden zum Beispiel, kontrolliert werden, wen du wählst.
Ja, klar.
Wenn du das am Küchentisch zum Beispiel machst, weißt du, da sitzen da Familien daneben oder Nachbarn oder so, nicht in der Wahlkabine.
Ja, das stimmt natürlich. Aber was ist dann die Konsequenz? Dass man die Briefwahl dann doch abschafft wieder oder stark einschränkt?
Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Aber wir können uns das ja mal angucken.
Ein super Argument für die Briefwahl ist die Wahlbeteiligung, finde ich. Also du hattest bei der Bundestagswahl letztes Jahr die höchste Wahlbeteiligung seit der Wiedervereinigung.
Das hatte aber multiple Gründe, glaube ich.
Ja, aber einer davon ist auf jeden Fall, dass mit der Corona-Wahl zum Bundestag 2021 die Briefwahl ja noch normaler geworden ist. Da haben fast die Hälfte hat da, glaube ich, per Briefwahl oder noch mehr abgestimmt. Auf jeden Fall waren es dann 37%, habe ich nachgeschaut, die Briefwahl gemacht haben 2025 bei der Bundestagswahl. So, das heißt, es bringt die Leute zum Wählen, wenn es ihnen leichter gemacht wird, beziehungsweise flexibler. Weißt du, also wäre es dir dann lieber zu sagen, egal, dann haben wir halt eine geringe Wahlbeteiligung, weil die Leute dann sagen, ja, dann wähle ich halt nicht, ich bin da im Urlaub?
Nein, natürlich nicht. Aber trotzdem war die Briefwahl ursprünglich immer nur als Ausnahme gedacht, als das Wahlrecht für die Bundesrepublik aufgestellt wurde. Also das geht doch nicht, wenn das jetzt irgendwann alle machen. Briefwahl gibt es ja erst seit 1957, vorher war das gar keine Option. Naja. Und eigentlich heißt es, nur bei Krankheit, Einschränkung, Abwesenheit am Wahltag sollte man Briefwahl in Anspruch nehmen und nicht, weil es besser passt. Ja. Und
Kannst du dich noch erinnern, dass man das früher begründen musste, wenn man Briefwahl machen wollte?
Ja, klar. Aber
bis 2009.
Ach so, echt so lange? Ich meine, man konnte auch irgendwas behaupten, warum man da nicht kann. Das konnte ja keiner überprüfen. Deswegen wurde das mit der Begründung ja auch abgeschafft.
Zu Recht.
Aber vielleicht fange ich nochmal ganz grundsätzlich und hochtrabend verfassungsrechtlich an. Also nach deutschem Recht müssen Wahlen allgemein unmittelbar, frei, gleich und geheim sein.
Ja, sehr gut.
So, und das bedeutet, alle dürfen teilnehmen, allgemein also. Und unmittelbar heißt keine Wahlmännerstruktur, wie zum Beispiel in den USA, die das Ergebnis nochmal in eine andere Richtung bewegen kann. Und frei, niemand nimmt Einfluss auf deine Stimme. Jede Stimme zählt gleich viel und die Wahl ist geheim. Niemand, wirklich niemand sieht oder weiß, wo du deine Stimme machst. Und
aber,
das ist wichtig.
Aber wenn du dir den Punkt allgemein anschaust, dann sind Briefwahlen ja total gut. Also wie gesagt, es ist ja Fakt, dass mehr Menschen mitwählen können, je mehr Möglichkeiten es gibt. Hat auch Politikwissenschaftler Professor Thorsten Faas von der FU Berlin auf Radio 1 gesagt.
Der große Vorteil der Briefwahl und warum das dann eben doch auch akzeptiert wird, ist, dass wahrscheinlich mehr Leute dadurch an der Wahl teilnehmen, dass die Wahl dadurch gleicher wird, das Stimmrecht gleichmäßiger verteilt wird. Deswegen akzeptiert man das. Es ist deutlich angestiegen.
Ja. Aber wie frei und wie geheim sind die Wahlen noch, wenn du den Stimmzettel zu Hause ausfüllst und nicht ganz, ganz alleine in der Wahlkabine? Da dürfen doch noch nicht mal meine Kinder mit rein jetzt. Also, und zu Hause sitzt die Familie um dich rum und sagt, oh, wähl doch mal das, was hast du gewählt? Dein Mann sagt, zeig mal her, was du angekreuzt hast. Ja. Das klingt jetzt lapidar, aber wenn immer mehr Menschen am Küchentisch wählen, dann wird man sich irgendwann fragen müssen, ob das wirklich noch eine geheime Wahl ist.
Ja, das stimmt. Das nennt man einen Zielkonflikt. So, also das wird man nicht auflösen können. Man kann dann nur überlegen, was wiegt stärker. Und das Bundesverfassungsgericht, was sich schon mehrfach mit der Briefwahl beschäftigen musste in all den Jahrzehnten, ist 2013 wiederholt zu dem Schluss gekommen, die Allgemeinheit der Wahl, also möglichst viele mitmachen zu lassen, es wiegt schwerer als die möglichen Einschränkungen, zum Beispiel bei der Geheimheit. Also Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts pro Briefwahl.
Es gibt noch eine Sache, die mich bei der Briefwahl so ein bisschen wurmt. Weil du gibst deine Stimme so weit vor der Wahl ab, also in deinem Fall jetzt ja 4 Wochen, dass du auf aktuelle Ereignisse erstens nicht mehr reagieren kannst und zweitens überhaupt nicht in deine Entscheidung einfließt, was genau die Kandidatinnen und Kandidaten im Wahlkampf erzählen. Also man wählt quasi blind. Quatsch, ich finde das fahrlässig.
Aber wer seine Stimme so früh abgibt, der weiß doch auch eh schon, was er will, oder nicht? Also ich weiß gar nicht, wie erreichbar sind denn solche Leute wie ich, die so früh ihre Stimme abgeben, überhaupt für Wahlkampf? Und ehrlich gesagt finde ich, ist das auch das eigentliche Ideal. Die Leute bilden sich im Laufe der Zeit ihre Meinung. So, die wählen vielleicht nicht immer dieselbe Partei, aber es verändert sich über gewisse Zeiträume, was sie vielleicht da wählen. Und nicht auf den letzten Metern, weil der eine irgendwie einen geilen Claim hat.
Aber du hast ja auch immer wieder mal neue Parteien oder Parteien, die es nicht ins Parlament schaffen und trotzdem antreten. Also denen musst du ja auch die Möglichkeit geben, sich zu präsentieren.
Ja.
Und auch bei Direktkandidaten
im Wahlkampf. Ja, natürlich.
Ich sage
ja nicht, Wahlkampf gehört abgeschafft. Ich sage ja nur, dass er im Idealfall gar keine so große Rolle spielen sollte, wie er es mittlerweile tut. und weit im Voraus überzeugte Wähler eher unproblematisch sind aus Demokratiesicht.
Ja, klar. Aber wenn du deine Stimme so frühzeitig abgibst, dann kannst du auch nicht mehr auf aktuelle Ereignisse reagieren. Also nimm zum Beispiel die Reaktorkatastrophe Fukushima.
Ja, das ist immer so, das Paradebeispiel.
Ohne den Tsunami und diese Katastrophe dort hätte Baden-Württemberg vermutlich keinen grünen Ministerpräsidenten bekommen.
Ja, who knows.
Fukushima war 2 Tage vor der Wahl. Bis dahin lag die CDU vorne.
Aber es ist doch dann Glückssache oder Unglückssache, welchen Stichtag du da setzt. Also es ist doch egal, es kann doch auch nach dem Wahltag, also dem gesetzten Wahltag, was rauskommen oder was passieren, was dich rückwirkend beeinflusst hätte. Das
aber,
ist doch
aber immerhin hast du bei einem Stichtag alle gemeinsam auf demselben Sachstand, theoretisch.
Ja, okay, gut.
Und es verzerrt natürlich auch die Prognosen, ne, um 18 Uhr, also weil die ja in der Regel durch Befragungen vor den Wahllokalen zustande kommen. Und wer da nicht hingeht, der kann ja auch nicht befragt werden. Also,
ja, aber das preisen die Umfrageinstitute mittlerweile ein, das habe ich nachgelesen. Hm. Das kann ja auch kein Argument sein, so, dann gibt es halt belastbare Ergebnisse erst eine Stunde später, ja und?
So, und am Ende ist Briefwahl halt auch ein Sicherheits-, ja, ich will nicht sagen Problem, aber eine Herausforderung, die man bei der reinen Urnenwahl so nicht hat. Und da muss man genau mal auf die Fakten gucken, weil irgendwo müssen die vielen vorab abgegebenen Stimmen, ja auch deine, die müssen ja auch irgendwo hin und die müssen gelagert werden.
Ja.
Und zwar sicher.
Ja.
Dass da keine wegkommen, willst du ja auch nicht. Und das kostet Geld, das kostet Personal und das findet zu Bedingungen statt, bei der die Kontrolle natürlich nicht so groß ist wie am eigentlichen Wahltag,
das
wo
stimmt.
so viele Wahlhelferinnen
ja,
und Wahlhelfer
so groß
eingesetzt.
Ist sie nicht,
weißt?
Aber du hast trotzdem immer mehrere Verantwortliche gleichzeitig. Also du hast immer mindestens ein Vier-Augen-Prinzip. Es ist nie so, dass nur eine Person mit diesen Stimmen alleine ist oder so. Und es gibt auch bei der Briefwahl echt, also wirklich ein Füllhorn an Sicherheitsmechanismen. Also wenn du gewählt hast, dann wirst du ja zum Beispiel aus dem Register gestrichen oder kriegst da ein Vermerk. Also du kannst auch nicht doppelt abstimmen, was manche behaupten. Das funktioniert
einfach nicht.
Okay,
aber du kannst jetzt nicht leugnen, dass es bei der Briefwahl mehr Fehlerquellen gibt. Also durch das Verschicken der Scheine, durch die extra Auszählung und so weiter, als bei der Urnenwahl. Es ist anfälliger für Manipulationen als das Wählen an der Urne.
Ja, es ist theoretisch anfälliger, aber in so geringem Maße, dass in meinen Augen auch da die größtmögliche Teilhabe viel, viel wichtiger ist und viel schwerer wiegt, weil das Risiko, dass es zu Manipulationen kommt, die wirklich Gewicht haben, ist so gering, sagen eigentlich alle möglichen Wahlforscher und auch Politikwissenschaftler. Eiko Wagner hat es im Bayerischen Rundfunk so gesagt.
Bräuchte schon ein sehr, sehr gutes Netzwerk und sehr viel kriminelle Energie und sehr viel Aufwand, damit sich das wirklich in Stimmen dann so bemerkbar macht, dass eine Wahl dadurch beeinflusst wird.
Und Wagner sagt übrigens auch, dass hauptsächlich Selbstständige, Studierende und Menschen in Rente die Briefwahl nutzen. Und dieser Personenkreis wählt seltener übrigens ganz rechts als der Durchschnitt.
Mhm.
Das ist einer der Gründe, warum rechte Parteien, auch wenn sie das nicht wahrhaben wollen und dann auch von Manipulation sprechen, bei den Briefwahlergebnissen schlechter abschneiden.
Ja, ja, klar. Das ist natürlich auch der Grund, den viele bei Trump vermuten. Aber da reden wir gleich noch drüber. Es gab aber schon Fälle von versuchter Wahlmanipulation.
Ja.
Also es ist im Kern was dran. Bei Kommunalwahlen zum Beispiel, da ist es tatsächlich mal gelungen.
Ja.
In Bayern habe ich rausgesucht. Ein paar hundert Stimmen sind da gefälscht
worden. Ein paar
hundert
Stimmen bei einer Kommunalwahl. Für eine Landtagswahl oder sogar Bundestagswahl ist das vom Volumen her ist es fast null. Das ist gar nichts. Und bei diesen Wahlen sind die Sicherungsmechanismen auch noch mal größer als bei den Kommunalwahlen. Also es wiegt immer noch, das Argument, dass alle mitmachen dürfen, wiegt immer noch am stärksten.
Wieso hast du eigentlich gegen alles, was ich sage, ein Gegenargument?
Erstens, weil das meine Aufgabe ist, beruflich wie privat ein Gegengewicht zu dir zu bilden. Und gegen alles auch gar nicht. Bei der Geheimheit habe ich sofort zugestimmt, dass das problematisch ist.
Okay.
Aber ansonsten ist es doch super. Also als Next Level würde ich mir, ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht recherchiert, wie weit man da ist, aber eine super sichere Online-Wahlmöglichkeit wünschen, über die Blockchain oder so.
Blockchain,
das müsste Technik Strack doch interessieren eigentlich.
Ja, also zumindest, dass man sich anzugucken, da wäre ich wieder dabei. Aber bis es soweit ist, soll ich dir verraten, was ich mache? Bis wir dahin kommen.
Ja, gehst du ohne Kinder ins Wahllokal?
Nee, mit Kindern, aber die müssen halt dann vor der Dings da stehen.
Naja, ist mir egal. Hauptsache, alle gehen wählen. Bevor es weitergeht, kleiner Podcast-Tipp von mir: Der Tag vom Hessischen Rundfunk. Das Geile an dem Format ist,
Das hast du doch schon mal empfohlen.
Was soll das denn eigentlich immer?
Wie?
Also dürfen wir nicht Podcasts empfehlen, die es schon gibt? Ja, müssen wir immer neue Podcasts empfehlen? Also wie viele neue Podcasts sollen denn starten jede Woche? Wer soll das denn alles hören und wer soll das bezahlen? So, die Öffentlich-Rechtlichen müssen sparen und dann gibt es halt ein paar geile Podcasts, die laufen immer. Nein, mich nervt es einfach. Und die laufen, weil sie halt gut sind und eingespielt und du laberst mir nach zwei Sätzen rein, wenn ich denen mal 30 Sekunden Raum geben will. So, was stimmt denn nicht mit dir? Bist du neidisch oder was?
Neidisch? Wieso das
denn? Ja, dass andere auch tolle Podcasts machen und nicht nur du. Was?
Also bitte, lieber Hendrik, fahre fort mit deiner wohlgewählten Empfehlung, auch wenn wir sie alle schon kennen. Ich werde ihr lauschen und ich werde sie nur preisen und noch heute Nacht sämtliche Folgen runterladen von dem von dir ausgewählten Format.
Du bist
bitte, inspiriere mich.
Der Tag. Jeden Tag ein Thema, nur eins, das aber richtig. Wie politisch ist Hautfarbe? Warum boomt Indien? Warum wollen alle nach Ceuta? Alles Themen aus den letzten Wochen, alle mega, Montag bis Donnerstag, immer bei ARD Sounds, der Tag.
Das hast du richtig gut gemacht. Also jetzt, wenn ich es nicht schon gehört hätte, würde ich... Wo nochmal?
Bitte gehen Sie weiter. Gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen.
Aber zu hören.
Dann kommen wir jetzt mal zum Mutterland aller Briefwahlattacken. Wir gehen in die USA. Da hat Donald Trump ja diese Woche erst Recht bekommen vom obersten Gericht, dem Supreme Court, dass seine Regierung im Prinzip neue Regeln rund um die Briefwahl anweisen darf.
Dann hat aber eine Bundesrichterin gleich wieder eine neue einstweilige Verfügung gegen die neuen Regeln erlassen. Die könnte wieder vor dem Supreme Court landen und das alles kurz vor den Wahlen im November.
Ja, es beunruhigt viele Menschen in den USA, ist so mein Eindruck, oder? Wenn man so diese... die O-Töne irgendwie in den Medien liest und hört so, weil Trump wettert schon lange gegen die Briefwahl, die sei unsicher, würde gefälscht. Seit neuestem, als das gelesen, behauptet er, die Chinesen würden die Wahlen manipulieren.
Ja, Rede der Nation.
Aber viele Wähler, gerade der Demokraten, nutzen nun mal die Briefwahl und jetzt stehen die Midterms an, bei denen die Demokraten die Nase vorn haben und deswegen, ey, diese Anweisungen riechen so doll nach dem Versuch, diese Wahlen zu torpedieren und schon im Voraus zu delegitimieren und das würde bedeuten, dass die große Demokratie der USA weiter erodiert und es wäre nicht nur schlecht für die Amis, sondern es hätte auch Signalwirkung für Europa. Also ich finde es ganz schlimm.
Dabei geht es um die Halbzeitwahlen, also die Midterms, wo ein Teil des Parlaments neu gewählt wird und jetzt also dieses Hin und Her an den Gerichten und große Aufregung. Aber es ist auch ein bisschen lustig, weil ob die Briefwahlregeln, die Trump da angewiesen hat, dann am Ende überhaupt legal sind. Darüber ist ja noch gar nichts entschieden. Also es geht nur darum, ob er erstmal anweisen darf oder nicht. Hm. Und sowieso ist die Aufregung übertrieben, weil sehr wahrscheinlich hat das überhaupt gar keinen Effekt auf die Midterms im November, sagt sogar dieser liberale Juraprof von der University of California bei NPR im National Public Radio.
Ich denke, es ist zu spät, um vor der Wahl noch Grundlegendes zu ändern. Aber wenn jetzt der Briefwahlzettel nicht mehr ankommt, gibt es in vielen Bundesstaaten andere Möglichkeiten, wie die vorgezogene Stimmabgabe vor Ort. Ich gehe aber davon aus, dass bei diesen Midterms noch dieselben Regeln weiter gelten werden wie bisher.
Okay, aber dieses ganze Hin und Her stiftet ja Verwirrung. Und das ist ja auch genau der Punkt. Also erstmal wieder eine Riesenschlagzeile. Und es geht wieder um die Briefwahl, an der Trump und die Republikaner rütteln so lange, bis die irgendwann kaputt ist.
Ja, oder bis sie besser wird. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Und ich glaube, bevor wir jetzt gleich das Ende der Demokratie in den Vereinigten Staaten ausrufen, man muss bei diesem Gerangel mit der Briefwahl in den USA jetzt auch erstmal festhalten, worum es genau geht.
Also Trump, der immer noch behauptet, es gäbe massenhaft Wahlbetrug in den USA, ohne jeden Beleg und entgegen Untersuchungen, die das Gegenteil zeigen, hat die Heimatschutzbehörde angewiesen, Listen von allen Bürgerinnen und Bürgern der USA zu erstellen und die an die Bundesstaaten zu schicken. Die sollen dann prüfen, dass nur diejenigen, die laut der Bundesbehörde auch Bürger sind, auch bei ihnen auf Wahllisten stehen. Und die US-Post, die soll Regeln aufstellen, die garantieren, dass auch nur diese quasi verifizierten Bürgerinnen und Bürger auch Wahlzettel zugestellt bekommen. Sonst gibt es Ärger.
Und mal ganz ehrlich,
kompliziert.
Wir können natürlich Trump gefahrlos unterstellen, dass es ihm hier nicht bei diesen Listen um den Schutz der Demokratie geht. So, ist ja klar. Aber es ist trotzdem natürlich ein Anliegen, das an sich in Ordnung geht. Nur Wahlberechtigte sollen Wahlzettel bekommen. Das versteht sich ja von selber eigentlich.
Ja, natürlich. Also, nur, dass es überhaupt keinen Anlass gibt, das in Frage zu stellen, dass die Briefwahl funktioniert. Weißt du? Und diese Regeln, die Trump da kurz vor knapp anweist, halten halt einfach nur den Betrieb auf jetzt und man hat den Eindruck, genau das ist der Plan.
Ja, den Betrieb hält das allerdings genauso auf, dass einzelne Gerichte entschieden haben, also eine Bundesrichterin beispielsweise in Massachusetts, diese Anweisung gilt nicht. Dann hat der Supreme Court ja gesagt, nix da gilt, Anweisung geht erstmal in Ordnung und das war richtig so, fand der konservative Berkeley-Jura-Professor John Yu.
This is a very important decision.
Das ist eine wichtige Entscheidung. Sie verhindert, dass Gerichte dem Präsidenten bei der Durchsetzung seiner Politik in die Quere kommen. Aus Sicht von Präsident Trump geht es darum, illegale Einwanderer daran zu hindern, an nationalen Wahlen teilzunehmen. Denn das wäre eine Straftat.
Das hat er bei Fox News Business gesagt. Das ist ein Sender, der ganz klar pro Trump ist. Also ist kein Wunder, dass diese Haltung da Gehör findet. Aber wo er recht hat, ist ja, die Anweisung von Trump anzugreifen, war erstmal ein Eigentor für die Verfechter der Briefwahl. Umgekehrt müsste man es doch eigentlich machen. Die Briefwahl zur sichersten Wahlform überhaupt machen. Okay. Oder das zum Anlass nehmen einfach.
Okay, also das heißt, man nimmt Trump so richtig beim Wort und stellt die Briefwahl einmal neu auf, damit sie dann über jeden Zweifel erhaben ist? Oder
warum
was?
Nicht? Also das Wahlsystem in den Vereinigten Staaten kann man eh überholen mal und das nimmt ihm doch total
aber
den Wind aus den Segeln.
Das ist doch zum jetzigen Zeitpunkt, wie soll das denn gehen? Ich meine, bei der Präsidentschaftswahl 2024 hast fast ein Drittel der Amerikaner per Brief gewählt. So, und erstens hat Trump da trotzdem gewonnen. Also es scheint jetzt nicht so das Problem gewesen zu sein,
Er macht ja auch selber Briefwahl. Das ist eh das Beste eigentlich. Er könnte auch einfach die Regel aufstellen, die Briefwahl ist sicher, wenn ich den Brief einstecke.
Aber es ist zweitens noch ein Punkt eigentlich wichtiger, dass seine Maßnahmen da das ganze Verfahren verunsichern, indem er eben kurz vor der Wahl, also vor den Midterms, so eingreift. Und die Strategie dahinter, die hat der Politikwissenschaftler Thomas Jäger von der Uni Köln schon vor einer ganzen Weile benannt in der Tagesschau, direkt nach der Rede an die Nation von Trump, wo er diese Zweifel an der Briefwahl ja wieder platziert hatte.
Denn er sieht, dass er in Umfragen schlecht dasteht, auch wenn er immer das Gegenteil behauptet. Zahlen kann er lesen. Er weiß, dass er auf ein Drittel Zustimmung in den Vereinigten Staaten zurückgefahren ist. Und dass es so aussieht, dass die Demokraten eben sowohl im Repräsentantenhaus, aber ein bisschen schwieriger im Senat, die Mehrheit erlangen können. Damit erodiert seine Macht im Innern. Und das versucht er nun zu drehen, indem er dann im November sagen kann, hier gab es so viel Unregelmäßigkeiten. Das ist kein legitim zustande gekommener Kongress. Und wie es dann weitergehen soll, na, das wird sich zeigen.
Und das geht ja längst über die USA hinaus mit dem gezielten Misstrauen gegen die Briefwahl oder Wahlmaschinen oder Wahlen überhaupt. Das ist ja eine Blaupause inzwischen. Bolsonaro in Brasilien hat Ähnliches erzählt. Also auch rechte Parteien in Europa und so, das ist ja weltweit mittlerweile.
Also ja, das ist alles richtig. Die Gefahr, dass die Wahl in Zweifel gezogen wird, das ist ja da in den USA. Also wir wissen ja auch, dass Trump zur Not einfach lügt und erzählt, die Wahl ist gestohlen. Hat er ja 2020 wunderbar demonstriert. Aber ich glaube, das zieht alles nicht mehr richtig. Deswegen finde ich das Gerangel um die Briefwahl auch nicht so entscheidend. Man sieht das doch an seinen miserablen Umfragewerten, an dem Aufwind der Demokraten aktuell überall im Land oder an vielen Stellen zumindest. Und an diesem verzweifelten Versuchen, eben an der Wahl rumzudoktern, finde ich, manifestiert sich das. Also nicht nur das mit der Briefwahl und dieser Erzählung von China, sondern auch dieses neue Zuschneiden der Wahlbezirke, das er von den republikanisch geführten Staaten verlangt hat.
Das ist noch so ein Ding, wo es doch sonnenklar ist, was Trump vorhat und was er von Wahlen hält. Also Texas, Florida, Tennessee, Missouri, North Carolina, die haben alle mitgemacht und haben alle die Wahlkreise so umgestaltet, dass die Sitze dort ja relativ sicher an Republikaner gehen.
Und auf der anderen Seite haben die Demokraten dagegen gehalten, haben also das Spiel ausgeglichen mit Kalifornien, mit Utah, haben versucht, die verlorenen Sitze dann wieder auszugleichen. Also was ich damit sagen will, trotz all dieser Versuche liegen die Republikaner hinten bei den Midterms. Und es ist ja auch kein Wunder. Die Leute spüren die negativen Folgen von Trumps Politik jeden Tag. Die Spritpreise, die Lebenshaltungskosten, der Krieg im Iran, jetzt noch der Zollstreit mit Kanada. Also da kann Trump noch so viele Briefumschläge verdächtig finden. Das ändert nichts daran. Sein Stern ist am Sinken und deswegen muss man da auch, glaube ich, nicht so...
Das ist ja auch noch nicht gesagt. Und er steht ja auch nicht auf dem Wahlzettel. So, die Leute wählen ja Senatoren und Repräsentanten.
Ja,
und
komm, er steht doch für die Leute gefühlt auf jedem Wahlzettel mit drauf. In Großbuchstaben mit Gold dran schön drumrum.
Aber im Ernst, die Republikaner versuchen ja gerade mitunter, ihn auch so ein bisschen rauszuhalten, oder? Und der Aufwind der Demokraten gerade wird angeführt durch eine Welle von besonders linken Kandidaten. Also da können die Republikaner dann schön sagen, ja, das sind alles Sozis, wenn die rankommen, dann geht das Land kaputt. Ich habe auf CBS so einen Wahlanalysten gesehen, der hat genau das als Chance ausgemacht für die Republikaner, Kyle Kondig.
Ein möglicher Weg zurück für die Republikaner. Diese Wahl soll weniger als Urteil über Trump verstanden werden, sondern als Entscheidung zwischen den Republikanern und einer demokratischen Partei, die sie als zu weit links darstellen. Dazu passt, dass die Demokraten zuletzt einige Kandidaten aus dem linken Parteiflügel nominiert haben.
Ja, verstehe ich diese Strategie, dass wenn man Trump so ein bisschen entfernt und sich stattdessen darauf konzentriert, dass die Demokraten alle viel zu links sind und so, klar, aber auf der anderen Seite sind das genau diese Kandidaten, die die demokratische Basis in den USA auch wieder aufgeweckt haben. Weißt du, die Beteiligung an den Vorwahlen ist gestiegen, die Leute sind total angezündet und das Rezept ist eben, dass diese Kandidaten wirklich über echte Themen reden, über Mieten, über Lebenshaltungskosten, weißt du, die stecken selbst nicht in der Tasche von irgendwelchen Parteispendern oder so und ich glaube, dass das überzeugt am Ende nicht nur Demokraten und deswegen glaube ich, ist das alles nicht so wild, was Trump da anzettelt und die Republikaner.
Aber die linken Kandidaten machen es den Republikanern super leicht, die ganze Partei einfach als Kommunisten hinzustellen.
Ja, weil, abwarten. Aber eins frage ich mich noch. Ja nun, ich glaube, ja, aber wir haben uns ja darüber unterhalten. Eins frage ich mich aber am Ende trotzdem noch. Weil wenn du recht hast und die Republikaner schaffen das, den Leuten jetzt noch auf den letzten Metern weiß zu machen, dass sie, was weiß ich, die zweite Volksrepublik China werden, wenn sie die Demokraten wählen und gewinnen. Wie steht es dann eigentlich um die Zuverlässigkeit von der Briefwahl?
Naja, also dann wird der Wahlsieg zeigen, dass die Briefwahl und die Wahlmaschinen gerade noch rechtzeitig repariert wurden. Dann ist es quasi Republikaner-TÜV geprüft.
Wahrscheinlich.
Was war sonst noch?
Dolly Parton ist gestorben diese Woche.
Ja.
Mit 80. Irgendwie wirklich traurig. Also tolle Künstlerin. Hier, Jolene kennst du von ihr, ne?
Jolene, 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 Jolene.
Oder hier, da denken ja viele, das sei von Whitney Houston, aber das ist von Dolly Parton von 1973. Whitney Houston hat das dann nur gecovert. Weißt du noch?
Ja, I will always love you. Da waren wir noch gar nicht geboren,
doch,
als das rauskam.
Nein, aber ich meine, Whitney Houston weiß
das. Ach so, ja, das weiß ich noch.
Das war aber von Dolly Parton. Sie hat im Laufe ihres Lebens ein paar tausend Songs geschrieben, mehrere hundert davon veröffentlicht. Wirklich eine herausragende Karriere. Dabei kam die aus wirklich prekären Verhältnissen. Total spannend. Vom Bauernhof mit 11 Geschwistern. So, aber ne, Dolly Parton will singen, nicht Farmern, schon von Kindheit an. Hm. Mit 18 geht sie nach Nashville auf gut Glück, nur ein paar Songs im Gepäck. Ja, so,
das sind dann so diese verdichteten Geschichten, ne, die sich im Nachruf zu so einer Heldinnengeschichte dann zusammenweben, aber ja, mit Sicherheit war das eine besondere Frau. Also klar, vor allen Dingen in der Country-Szene damals musstest du, glaube ich, sehr tough sein.
Ja, und die ist echt in die Vollen gegangen. Ne? Also auffallen um jeden Preis, auf sich aufmerksam machen, mit schrillen Outfits, mit Perücken. Die ist geschminkt und mit Perücke ins Bett, habe ich gelesen. Weil sie nachts mal raus musste, sollte keiner sie ohne Perücke sehen.
Ja,
so,
das ist witzig. Ja.
Nebenbei war die aber 59 Jahre mit demselben Mann verheiratet. Finde ich irgendwie auch stark. Gibt es sonst im Showgeschäft ja fast nicht. So eine Liebe für die Ewigkeit. Ja, so.
Wer weiß warum, ey. Ihr Mann ist ja öffentlich kaum in Erscheinung getreten.
Weiß nicht. Du bist da eher so kühl und weniger empathisch jetzt, was Dolly Parton angeht?
Nein, das ist jetzt nicht kühl gemeint, aber ey, die ist mit 80 gestorben. So ein normales Alter, ein normaler Tod und die Sachen, an die man sich erinnert, sind Jahrzehnte her. Warum muss man das denn dann immer, wenn Prominente sterben, so feuilletonistisch und blumig nochmal ausweiten auf allen Kanälen?
Ja, weiß
und
ich gar nicht, ob das immer so ist, aber ich fand bei Dolly Parton das wirklich, wirklich toll. Und mir ist sie überhaupt erst wieder auf dem Radar erschienen, als ich diesen großartigen Podcast über sie gehört habe, Dolly Parton's America, wo sie wirklich dargestellt wird in all ihren Facetten, auch so als komplizierte Figur, ja, die sich politisch nicht einsortieren lässt und zwar absichtlich und auch mit einer Meinung, mit einer Haltung irgendwie dahinter. Wirklich toll. Und ich fand es jetzt schade zu hören, dass die gestorben ist und weiß nicht, ich finde das einen guten Anlass, mir aus dem Grund dann nochmal die alten Lieder anzuhören, lese ein bisschen was über sie. Was ist daran falsch? So, weißt du, also was hast du denn gemacht zum Beispiel, als Lemmy von Motorhead gestorben?
Oh Mann, ja.
Ja.
Ich habe Jack Daniels Cola getrunken und geweint. Also im Ernst, natürlich.
Ja, so geweint habe ich jetzt nicht, aber weißt du, schon so ans Wirken gedacht und was die Songs bedeuten, mir bedeuten, überhaupt bedeuten und dann die Nachrufe lesen, ist doch geil. Warum nicht?
Vielleicht kann ich generell mit Nachrufen und posthum reden und alles nicht so viel anfangen. Ich weiß nicht, das ist nicht böse gemeint. Ich muss jetzt gerade daran denken, auf der Beerdigung deiner Mutter, da hast du das so toll gemacht, da hast du ja auch irgendwie so eine Rede gehalten und Musik gemacht und so. Und ich war wirklich tagelang davon gerührt und alle anderen in der Kirche auch. Also das war schön. Das ist also so, ne, versteh mich nicht falsch.
Aber für mich ist das auch wichtig, dass man so ein Ende des Lebens auch in Worte kleidet. So, weißt du, irgendwie als Abschied. Weiß nicht, als Fazit, als Versöhnung mit dem Tod auch. Also natürlich bei meiner Mutter für mich viel wichtiger als bei Personen des öffentlichen Lebens, die ich gar nicht persönlich kannte. Aber auch da, die haben einen ja auch begleitet. So. Die haben einem was gegeben. Das ist doch auch mal schön, ihre Geschichte nochmal zu lesen.
Natürlich,
was für Menschen das
natürlich,
waren.
Aber also wenn ich es mal ein bisschen derbe sagen darf, wenn du heute Nacht einen schweren Unfall hast und nächste Woche kommen dann Leute und sagen, du kanntest ihn doch ganz gut, kannst du nicht den Nachruf schreiben auf Christoph Frag? Dann stehen da lauter Sachen drin, die ich denke und fühle, die ich dir aber nur in ganz bestimmten Fällen und sehr dosiert sage im Alltag.
Ach, ich dich auch.
Vielleicht meine ich einfach nur das, dass man nicht wartet, bis jemand tot ist, um an die Person zu denken oder was Nettes über sie zu sagen.
Verstehe ich. Dann lass uns das mal so machen.
Frei nach den Ärzten, Männer können seine Gefühle nicht zeigen oder... Warum zerschießt du jetzt mit dem Getröte diesen besinnlichen Podcast-Moment?
Nein, das ist ein trauernder Elefant. Das ist eine Ergänzung von mir jetzt.
Das ist ein trauernder Elefant.
Elefanten sind ganz große Trauernde. Wusstest du das?
Also jetzt im Ernst?
Ja, also ohne getröteten Nachruf und so. Aber Elefanten kommen tatsächlich immer wieder an die Stelle zurück, wo ihre Angehörigen gestorben sind und berühren da immer wieder die Toten mit dem Rüssel oder Trompetenlaut.
Wow, das wusste ich nicht.
Also man weiß jetzt natürlich nicht genau, ob das Trauern ist, wie wir das verstehen, aber es spricht auf jeden Fall für irgendeine posthume Verbindung zu ihren Artgenossen.
Das ist aber eine sehr sweete Vorstellung, dass denen ihre Leute, sag ich mal, nicht einfach egal sind, wenn die sterben.
Tschüss.
Tschüss.
Ja, also
das ist jetzt
ist ja emotional oder? Geworden.
Ja.
Das finde ich aber schön.
Finde ich auch. Das können wir doch auch machen. Hast du das mitbekommen mit dem Bäcker in Bayern, dessen Brot 10 Gramm leichter war als angegeben, der deswegen verklagt worden ist? Stand bei Stern Online.
Oh Gott.
Pass auf, ein Kunde kauft ein halbes Brot, ein halbes. Ist ja üblich, ne? Kauf auch mal immer nur ein halbes, wenn das so Riesendinger sind und ich brauche nicht viel so. Für 2,40 Euro, genau der halbe Preis des Brotes. Dann ist der allen Ernstes nach Hause und hat das nachgewogen und hat gemerkt, das sind, also wenn es die Hälfte vom Ganzen sein soll, 10 Gramm zu wenig. So, geht zurück in den Laden, verlangt den Chef. Der Chef kommt, hört sich das an und sagt, also gibt quasi selber zu, und er hat gesagt, also hat er später im Interview so sich selber zitiert, ach wissen Sie, manchmal verliert man, manchmal gewinnt man, das nächste Mal haben Sie bestimmt 10 Gramm mehr. Hat es also jetzt nicht wirklich ernst genommen. Der Kunde hat sich aber sehr, sehr ernst genommen und hat sich bei den Behörden beschwert und hat dem Bäcker das Eichamt in die Backstube gehetzt. So. Und Resultat ist, der Bäcker musste an jeder Kasse eine Präzisionswaage installieren und das Brot jetzt genau adäquat zum Kilopreis verkaufen. Das heißt, jetzt zahlen die Kunden mal 4,83 Euro für ein Brot und mal 4,79 Euro. Und insgesamt hat es 15.000 Euro gekostet, die Kassen umzurüsten. Ey, weißt du, was ich gedacht habe? Weißt du, wenn so lange beim Eichamt noch Licht brennt, muss man sich um Deutschland noch keine Sorgen machen. Ich nehme ein Achtel Brot, bitte, wenn du zum Bäcker gehst. Gleich.